freue mich wieder bei euch zu sein, um weiter im Epheserbrief zu studieren, zu schauen, was da Paulus der Gemeinde Ephesus geschrieben hat, was auch für uns gilt. Ich erinnere mich ganz am Anfang, dass es auch ein Brief an mehrere Gemeinde war, dass manchmal diese Ephesus leer gelassen war, damit man auch jemand anderem den Brief geben konnte. Aber bevor wir starten, ich weiß nicht, ob ihr, gut, normalerweise die Frauen nicht, es gibt ein Poster bei den Männertoiletten, wo man drei Menschen sieht, die einen Stein hauen. Ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist, vielleicht auch sonst von anderen Verträgen. Und der eine sagt einfach, ich haue einen Stein oder ich behaue einen Stein. Der zweite sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Immer das Gleiche. Und der dritte, der auch seinen einsamen kleinen Stein behaut, sagt, ich baue eine Kathedrale. Die drei machen eine gleiche Tätigkeit, aber sie haben eine andere Vision, warum sie da sind und was sie da machen. Und heute werden wir hören, dass wir Gottes Tempel sind. Was macht es mit uns aus? Also was sind wir, Jean-Daniel, in diesem großen Plan Gottes? Hauen wir nur unsere Steine? Leben wir unser Leben als Christ allein? Oder merken wir schon, okay, ich bin Teil einer Gemeinde hier in Ingolstadt und bin Teil dieses Mannschaft, dieser Gemeinschaft hier? Oder sind wir sogar bewusst, dass wir Teil einer himmlischen Gemeinde von Gläubige, die nicht mehr leben, Gläubige, die noch nicht geboren sind und Gläubige, die jetzt gerade auf der Welt verteilt sind. Merken wir das? Wir sind Gottes Tempel. Ich möchte vorher beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du uns hier in Ingolstadt zusammengeführt hast. Und du hast einen Plan, dass wir da als Gemeinde hier wirken wollen in dieser Stadt Ingolstadt. Du hast uns da einzelne selbst gemacht und manchmal, wenn wir unsere Scheuklappe und sehen nicht, was neben mir oder neben uns ist und wofür du diesen großen Plan ausgeführt hast. Aber wir wollen lernen, indem wir jetzt in diesem Text, das du Paulus geschenkt hast, wirklich, was du für uns wolltest und was du alles Großes gemacht hast. Und wir wollen auch staunen für die großen Taten, die du in unserem Leben und damals auch in den Nichtjuden und Juden gemacht hast. Herr, ja, gib mir die Ruhe, gib mir die Weisheit, dein Wort weiterzugeben. Und ja, gib uns doch die richtigen Ohren, dass wir aufnehmen, was du uns heute sagen willst. Amen. Wir wollen mit dem Rückblick erstmal starten. Wir sind schon bei der vierten Teil oder vierten Predigt. Zuerst hatten wir im Epheser 1 die Einführung von Paulus, der den Heiligen schreibt, also in Ephesus oder in andere Gemeinde, also alle Gläubigen wollte er etwas schreiben. Und zuerst wollte er schreiben, dass wir uns erinnern sollen an alle Segen, die wir von Gott geschenkt haben und dass es ein Grund ist, Gott zu loben. Danach hat er uns auch mit einem Beispiel des Gebets gegeben, wie wir Dank sagen sollten, dass wir auch für unsere Brüder, Geschwister Fürbitte auch in unsere Gebete einführen und natürlich auch, dass wir Gott loben wollen in unsere Gebete. Und letztes Mal bei Epheser 2, Vers 1 bis 10 haben wir von der Errettung gehört, dass nur durch Gnade wir gerettet sind. Es ist nicht unser Tun, es ist wirklich Gottes Geschenk, dass wir ihr sind, die an ihn glauben. Er hat uns das geschenkt. Und auch die Sachen, die Gutes zu tun sind für uns, hat er auch schon geplant. Lass uns das überraschen, dieses Mysterium mal verstehen zu können. Wahrscheinlich erst, wenn wir bei ihm sind im Himmel, werden wir das verstehen, alles. Aber wir sollen vertrauen, dass er das Gute, das wir machen sollten, schon vorbereitet hat und uns damit oder dafür ausrüstet. Und heute geht es um seinen Plan für die Gemeinde. Ich lese: Vergesst nicht, dass ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft außenstehend wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart voll Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu seinem einzigen Volk vereinte. Er hatte die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm wart, und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. In der ersten Vers sehen wir die Situation von Nichtjuden, von uns, vor der kommenden Jesus. Bevor Jesus gekommen ist, waren halt die Nichtjuden getrennt von dem Volk Israels. Die Juden hatten mitbekommen in dem Gesetz Mose, sie sollten nicht mit den Nichtjuden zusammen essen oder Sachen zusammen machen, sollten getrennt leben. Und damit waren halt die Nichtjuden nicht Teil dieser Zusagen, die sie mitbekommen hatte in der Zeit von Mose. Aber eigentlich wollte ich so erst sagen, mit den Beschnittenen und Unbeschnittenen, sogar da, wo die Juden das nutzten, dass sie die anderen als Unbeschnittenen benannt hatten und sie sich die Beschnittenen vielleicht benannt hatten, also sie vielleicht vergessen, dass schon auch in 5. Mose ein Vers gibt, wo auch schon da Gott dem sagte, dass es auch nicht genug ist. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Also in 5. Mose 30, Vers 6. Also schon da war klar, dieser äußerliche Akt war nicht genug oder ist nicht genug für den Volk Israel. So ist es nicht, dass sie einfach gerettet sind. Sie müssen auch was machen. Und das werden wir auch nachher sehen. Also sie hatten leider despektierlich die Nichtjuden so benannt, aber haben da auch sie selbst vergessen, dass sie auch eine Veränderung in ihrem Herzen brauchten. Was hatten sie damals? Man liest in Vers 12, die waren getrennt von Christus. Sie hatten keinen Messias. Sie hatten keine Gemeinschaft zu Volk Israel. Und diese Zusagen fehlten denen. Diese ganzen Bündnisse, die wir lesen im Alten Testament, waren dem fremd. Sie hatten es nicht gehört. Und daher hatten sie keine Hoffnung auf eine Rettung. Sie hatten es noch nicht gekannt und waren ohne Gott. Was ist aber heute passiert? Vers 13 lesen wir, aber nun gehört ihr Christus Jesus. Also wir gehören Jesus Christus jetzt. Juden, Nichtjuden, die an ihn glauben, können wir sicher sein, wir gehören ihm. Und wir waren fern von Gott und jetzt, dank Jesus Christus, sind wir nahe zu ihm. In den nächsten Vers sehen wir auch, was durch die, der Werk Jesus passiert ist. Wir haben eine Versöhnung bekommen, eine doppelte vielleicht Versöhnung. Mit den Menschen, also zueinander, Juden, Nichtjuden, haben wir jetzt Frieden, dank Jesus. In Vers 14, denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern. Wir haben Frieden durch Gott, durch Jesus Christus. Und er hat uns zu einem Volk gemacht. Wir waren zwei verschiedene Völker und jetzt gehören wir auch zu dem Volk, der die ganze Zusagen bekommen werden. Und das ist eine große Freude, die wir vielleicht nicht begreifen können, dass das, was alles versprochen war zu Israel, wurde auch uns dann zugesprochen. Da hat er auch diese Erfüllung der mosaischen Gesetze, hat er auch uns versöhnt mit Gott. Also alles, was ihm Gesetz Mose stand, was man alles machen, erfüllen musste, damit man da nah zu Gott wird, hat Jesus Christus am Kreuz für uns alles getilgt. Wir müssen das nicht mehr tun, um Gott nahe zu sein. Wir können uns erinnern an, was Jesus an dem Kreuz gemacht hat und das für uns persönlich aufnehmen, unsere Sünde bekennen und er ist treu, uns wirklich als Gottes Kind aufzunehmen und da in sein Volk, in sein Reich mitzunehmen. Also da hat er auch uns, Jesus Christus, diese Frieden mit Gott ermöglicht. Und wie da steht in Vers 16, hat er uns da auch zu einem Körper, ein Leib, da steht in dem Vers 16, er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er hat diese Frieden ermöglicht. Er hat an uns, die fern waren, da ist eine Wiederholung in Vers 17 zu Vers 13, wir waren fern und er hat uns den Frieden gebracht. Aber auch für die, da steht, oh, dass die Juden sagen nicht, wir hatten schon alles. Auch uns Juden, vielleicht könnte man lesen, Paulus schreibt, hat er auch diese Frieden gebracht, die wir schon nahe waren. Also die Juden müssen das auch zuhören und nicht alles auf ihrer Lorbeer vielleicht sitzen. Sie haben schon alles und die brauchen gar nichts tun. Nein, sie müssen auch den Schritt zu Jesus machen, den Tod Jesu Christus annehmen, um gerettet zu werden. Am Ende in Vers 18 steht auch, durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Und wenn man sich erinnert, was Jesus gesagt hat, er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. In Johannes 14, Vers 6. Jesus hat selbst gesagt, man könnte sagen, ja, das hat Paulus vielleicht geschrieben, aber nein, Jesus hatte gesagt, nur durch ihn kommt man zum Vater. Aber da war es für eine tolle Sache, dass wir dann Gemeinschaft mit dem Vater haben dürfen. Dankt Jesus. In Vers 19 bis 22 sehen wir, was jetzt möglich sein kann in diese himmlische Gemeinde. Wir sind noch nicht bei der lokalen Gemeinde. Da haben wir auch schon gesagt, in den nächsten drei Kapitel, in Kapitel 4 bis 6, wird Paulus viel erklären, wie eine lokale Gemeinde vielleicht so sein sollte. Aber hier sind wir noch in der große Plan der, kann man sagen, himmlische Gemeinde, die Gemeinde im Himmel, wo wir schon dazu gehören, aber noch nicht vollkommen da sind. Es gibt auch diese heute und zukünftig. Wir können sagen, wir sind schon dabei, aber wir können noch nicht alles erfassen, was sein wird. Wir können nur ein kleines Teil von großes Herrlichkeit sehen, im Prinzip durch uns, ihr als lokale Gemeinde. Aber was ist in Vers 19 schon? Wir sind Bürger des Himmels geworden, dank Jesus. Also wir waren vorher als Nichtjuden gar nicht berechtigt, mit den Juden zu sein. Und dank Jesus' Opfer können wir uns Bürger nennen. Auch im ersten Kapitel hatten wir gelesen, dass wir auch Miterbe sein werden. Also wir dürfen dabei sein. Und auch im gleichen Vers steht dort, dass wir jetzt zu Gottes Familie gehören. Also wir sind nicht nur Bürger, sondern wir haben das Privileg, Gottes Kinder zu sein und auch dann, ja, alles, was ein Kind auch zum Vater haben kann, auch, gehört uns auch. Also wir haben Adoptivkinder gesagt, glaube ich, im Vers, in Epheser 1. Also wir gehören dazu, auch wenn wir nicht Juden oder Juden sind, wenn wir ein Ja zu Jesus gefunden haben und ihn als Herr und Retter unser Leben angenommen haben. Und im letzten Teil, wir sind Gottes Tempel. Das ist das Unfassbare. Er baut seine Wohnung, sein Tempel mit uns Einzelnen. Manchmal sagen wir, wir sind nicht würdig, von Gott angenommen zu sein. Aber das müssen wir vergessen. Er sieht uns als ihre kostbare Kinder, seine kostbare Kinder. Und er will uns zutun in diesen großen Bau, der immer im Bau ist. Also seit tausenden Jahren baut Jesus seine Gemeinde. Da steht mit dem Fundament der Apostel und die Propheten. Die haben das Evangelium halt gebracht, als Jesus kam und danach alles im Wort gebracht haben sie die gute Nachricht in die Welt gebracht. Und viele Missionare versuchen noch, Völker zu erreichen, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Aber das hat schon vor tausenden von Jahren angefangen mit den Aposteln. Und er baut seine Gemeinde. In andere Vers, in Petrus, ist auch der Beispiel, dass es Jesus das Fundament ist. Im Prinzip sind beide Bilder für das Gleiche. Einmal wurde das Fundament mit den Aposteln und die Propheten gemacht und Jesus als Eckstein, was jetzt Paulus nimmt, und sonst das Fundament ist Jesus und wir werden drauf als lebende Steine gebaut. Das ist in 1. Petrus 2 zu lesen. Und was ist schön an diesem Beispiel von der Eckstein, finde ich, ist, ein Eckstein ist auch eine Möglichkeit zu richten. Man weiß, ab da ist der eine Wand, der andere Wand, dann die richtigen, in alle Richtungen muss man sich dran messen. Wir können da gucken, wie Jesus da steht, muss ich mich auch vielleicht richten, damit ich eine schöne Wand ausmache oder mal ein Spitzbogenfenster. Aber alle werden sich daran richten, an diese Eckstein. Und da können wir gucken, wie hat Jesus gelebt, wie hat Jesus gewirkt in sein Leben. Und das sollte in unserem Leben ein Ziel sein, dass wir auch so wie er gelebt hat, ein Stück probieren, mit Gottes Hilfe auch zu leben. Und wenn ich dazu einem Schluss kommen möchte, erkennen wir es schon hier in Ingolstadt? Denken wir, dass wir ein schönes Abbild von der großen Gemeinde, die Gott im himmlischen Welt schon gebaut hat? Wir sind nur ein Stück, vielleicht so ein kleiner Stein mit Fugen und so. Aber wir sind ein Teil von Jesus' großes Wohnung, die er bereitet hat für Gottes Vater. Wir gehören dazu. Und sind wir auch von diesem Wunder, das Gemeinde heißt, begeistert. Es ist unmöglich zu verstehen, was alles da über die Jahrhunderte, tausend Jahre Jesus an die ganze Welt gebracht hat. Wir haben vor ein paar Jahren die Reformation gefeiert. Es ist 500 Jahre. Aber davor, da war auch eine Gemeinde, hat Jesus auch die Gemeinde gebaut über die Jahrhunderte und tausende Jahre. Ist nicht nur Luther oder Calvin, die haben plötzlich gefunden, vorher war alles falsch, jetzt ist es wieder gut, sondern Gott hat jemand gebraucht, jedes Jahrhundert weiter, dass er seine Gemeinde bauen kann. Natürlich gab es immer wieder mal Sachen, die falsch sind und wir machen auch immer noch Sachen falsch, aber Jesus gebraucht uns, seine Gemeinde zu bauen. Im Himmel werden wir das Große sehen und irgendwann auch mit der neuen Erde, real, mit unserem neuen Körper, werden wir ihn anbeten in dieses große Haus, diese große Tempel, die Gott vorhat, mit uns zu genießen in Ewigkeit. Ich möchte mit uns beten. Ja, ich danke dir, dass du uns gebrauchst, um dein Haus zu bauen, dein Tempel. Jeder in uns hat durch den Heiligen Geist ein Stück von dem Tempel. Wir sind auch Tempel, weil wir gehören dazu, wenn wir zu dir gekommen sind und deine Frage auch bejaht haben, dass wir dich gehören wollen und dich als Herr und Retter annehmen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, dass wir erst als ganze Gemeinde, wenn wir uns mit in diese Gemeinde involvieren, vielleicht als Diakon, wo wir gerade auch ein paar Leute brauchen, um deine Gemeinde hier zu bauen, oder auch als Mitarbeiter in viele Möglichkeiten, die ihr diese Gemeinde anbietet, dass wir wirklich unsere Gabe da einbringen, damit dein Haus schön wird, Herr. Zeig uns, wo wir das machen können, wo wir dich loben können mit unseren Tun und dass wir auch sehen, dass es nur für dich das alles ist, für dein Lob, Herr. Und ich danke dir, dass du in dieser Gemeinde schon so viel gemacht hast und so treu zu uns bist, obwohl wir immer wieder nicht treu sind. Du vergibst, wenn wir zu dir kommen und um Vergebung bitten. Ich danke dir, Herr, dass du es immer wieder machst und uns trägst. Du als Eckstein, Jesus Christus. Und an dich wollen wir uns messen. Zeig uns, wo ist der nächste Schritt? Wo muss man in unserem Leben was verändern? Und ich danke dir, Jesus, weil du es tun wirst. Amen.